Ihr Lieben, 4 Wochen Advent. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir als Kind kam diese Zeit damals einfach endlos lang vor. Unser Predigttext heute nimmt uns zurück in eine Zeit, mit der auch eine Zeit des Wartens auf Gott und eine Zeit der Stille begann. Nicht 4 Wochen, sondern 400 Jahre. Es geht um den Propheten Maleachi, also um das letzte Buch des Alten Testaments. Noch einmal schickt Gott seinem Volk einen Propheten, der noch einmal zu dem Volk sprechen wird und ihm eine Botschaft Gottes ausrichten wird. Und dann folgt eine Zeit von 400 Jahren, in denen Gott scheinbar nicht mehr redet. Und dann, wie aus dem Nichts, kommt genau das, was wir vorhin gehört haben. Der Engel erscheint dem Priester Zacharias im Tempel und kündigt etwas an, die Geburt von Johannes dem Täufer. Das Buch Maleachi nimmt uns zurück in eine Zeit, so um das Jahr 430 vor Christus etwa. Die babylonische Gefangenschaft liegt nun schon lange zurück. Es ist schon 100 Jahre her, dass die ersten Rückkehrer aus Babylon in Jerusalem eingetroffen waren. Und wir lesen in den Büchern Esra und Nehemia und auch in den Propheten, die damals aufgetreten waren, Haggai und Sacharja, über diese Zeit und über diesen Neuanfang, den es damals gab. Und in der Tat, damals war viel Neues und viel Gutes dann eben auch entstanden. Es war gelungen, den Tempel wieder aufzubauen. Er war nicht mehr so prachtvoll wie der Tempel Salomos, aber es war wieder ein Tempel da, ein Ort, nicht, an dem sich Himmel und Erde berühren, an dem Gott anwesend war und an dem Gott gefeiert werden konnte. Es gelang auch das Leben, auch das politische Leben wieder zu stabilisieren. Es gab wieder eine Stadtmauer, die mit viel Mühe gebaut worden war. Man besann sich wieder auf das Gesetz Gottes, es wurde feierlich verlesen und das Volk wurde darauf verpflichtet. Ja, es war viel Gutes in dieser Zeit. Und doch merken wir, wenn wir diese Bücher lesen, wie mühevoll und wie schwierig dieser Neuanfang damals gewesen war. Wir lesen davon, dass letztlich es auch so war, dass auch die Menschen sich nicht so verändert hatten. Und das war schon eine Enttäuschung, denn wisst ihr, als die Juden weggeführt waren nach Babylon, hatte man sich im babylonischen Exil ja mit der Frage beschäftigt, wie konnte uns das eigentlich passieren? Und man fing an, sich wieder alte Schriften durchzulesen und auch sich auf die alten Verheißungen Gottes zu besinnen. Und es war so, nicht, dass in dieser Zeit man sich zum Beispiel damit beschäftigte, mit Abraham. Denn es war doch so, nicht, dass Abraham, wir erinnern uns, ja von Gott herausgeführt worden war aus Ur in Chaldäa. Und Chaldäa, das war das alte Babylon. Und Gott hatte Abraham diese ganzen Verheißungen gegeben. Er hatte ihm das Land versprochen und er hatte ihm versprochen, ihn zu einem großen Volk zu machen. Und jetzt war die Vorstellung da, ja, wenn Gott das versprochen hat, diese Verheißungen, die sind doch noch immer gültig. Das ist doch bei allem, was passiert ist, das ist doch nicht jetzt einfach nichtig, was Gott damals gesagt hat. Und das, was Gott damals dem Abraham versprochen hat, nämlich ihn herauszuholen aus Babylon und ihn zu einem großen Volk zu machen und ihm das Land zu schenken, das musste doch noch eine Bedeutung auch für das haben, was von Israel übrig geblieben war. Und nun war man zurückgekehrt und irgendwie zwischen diesen großen Verheißungen von damals und der Realität, wie sie da war, klaffte so eine große Lücke. Ein großes Volk, naja, von Israel waren nur noch 2,5 Stämme übrig geblieben, die ein mehr oder weniger klägliches Leben führten, jetzt unter persischer Herrschaft. Von dem Land war auch nur noch ein Teil da, das sozusagen damals hier noch bewohnt wurde, der Rest war verloren. Und es gehörte fremden Herren, zuerst den Babyloniern, die Babylonier waren gegangen, die Perser waren gekommen, nun war man unter persischer Oberhoheit und aus dem Königreich Juda war eine persische Provinz Jehud geworden. Und so war zwischen dem, was die Menschen dachten, was sein könnte und was Gott ihnen eigentlich versprochen hatte, und dem, was sie real erlebten, eine gewaltige Lücke. Und in diese Zeit hinein schickt Gott noch einmal einen Propheten, nämlich den Propheten Maleachi. Und Gott spricht noch einmal zu seinem Volk. Und dieses Buch Maleachi ist tatsächlich ein sehr bemerkenswertes, weil es auch von seiner Form her so ganz ungewöhnlich ist. Es ist ein prophetisches Buch, aber dieses Buch ist aufgebaut so wie ein Dialog zwischen Gott und seinem Volk. Und wenn man das so liest, dann liest sich das fast so ein wenig wie die Aussprache ja, von zwei Partnern, die einen langen Weg zusammengegangen sind und die vielleicht mit großen Hoffnungen und Erwartungen in diese gemeinsame Zeit gestartet waren und die dann feststellen, es ist irgendwie alles ganz anders gekommen, als wir uns das vorgestellt haben. Und genau so liest sich das Buch. Es ist wirklich ein Dialog zwischen Gott und seinem Volk. Und das Interessante ist, wie dieses Buch Maleachi losgeht. Die ersten Verse aus diesem Buch, die lauten so: Dies ist die Last, die der Herr ankündigt über Israel durch Maleachi. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Gott sagt, ja, wir müssen reden. Und ich habe euch jetzt was zu sagen, das wird nicht angenehm. Ich habe euch eine Last anzukündigen. Aber eines schicken wir direkt mal vorweg. Und damit das von Anfang an klar ist und damit hier überhaupt keine Zweifel aufkommen: Ich habe euch lieb. Liebe Geschwister, egal wie es in unserem Leben läuft, ob wir sozusagen zufrieden sind mit dem, wie es uns geht, oder ob wir doch merken, es ist alles irgendwie anders gekommen, als ich mir das vorgestellt habe, die Liebe Gottes ist das, was sich niemals ändern wird. Und das sagt Gott hier in dieser Situation als erstes seinem Volk. Und das Interessante ist die Reaktion. Denn jetzt könnte man ja sagen, dass die Reaktion sein wird, das hätten wir jetzt erwartet, dass alle sagen würden, ja, wunderbar, Herr, danke, dass du trotz allem zu uns hältst, dass wir uns auf deine Liebe so felsenfest verlassen können und dass du tatsächlich, dass dieses Wunder geschieht, dass du bei allem, was passiert ist, an deiner Liebe zu uns festhältst. Aber wisst ihr, wie die Reaktion ist? Tja, woran sollen wir das denn merken? Woran merken wir, dass du uns liebst? Wie hast du uns denn lieb? Fragt das Volk Israel zurück. Das ist schon bemerkenswert. Gottes Liebe ist da. Gott will sein Volk tragen und trotz allem, was geschehen ist, die Liebe ist da und die Menschen erkennen diese Liebe nicht mehr. Sie können einfach nicht mehr sehen, wo diese Liebe in ihrem Leben so konkret erfahrbar wird. Und da merken wir schon, offensichtlich hat es hier tatsächlich eine lange Zeit der Entfremdung gegeben zwischen Gott und seinem Volk, die so weit geht, dass die Menschen Gottes Liebe für sich überhaupt nicht mehr erkennen können. Ja, es ist offensichtlich möglich, einen Weg mit Gott gemeinsam zu gehen und dennoch irgendwie sich Schritt für Schritt von Gott zu entfernen. Wir haben uns ja vor einigen Wochen hier im Gottesdienst mit Judas, dem Verräter, beschäftigt, wo wir etwas ganz Ähnliches gesehen hatten. Judas hatte mit Jesus zusammen den ganzen Weg gemacht, alles erlebt und wir haben dann doch gesehen, wie er sich immer mehr von Jesus entfremdet hatte. Aber eines ist hier ganz anders zwischen dem Volk Israel und Judas, denn Judas hatte sich zu einem bestimmten Zeitpunkt von Jesus endgültig gelöst. Er hatte sich aus dem Kreis der Jünger herausbewegt und hatte sich in das Lager der Feinde gestellt. Hier ist es so, dass das Volk noch immer im Gespräch bleibt mit Gott. Und das ist sozusagen das Erste, was wir aus diesem Buch mitnehmen können. Egal in welchen Krisen wir sein mögen, auch Krisen im Glauben, das Wichtige und das Entscheidende ist, das Gespräch mit Gott niemals abreißen zu lassen. Und nun lasst uns auf unseren Predigtext hören. Ich lese jetzt aus dem letzten Abschnitt des Buchs, aus dem dritten Kapitel des Buchs Maleachi ab Vers 13. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Trauer einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Und nun preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Liebe Geschwister, das sind Worte, da bleibt einem schon so ein bisschen der Atem stocken. Das Letzte, was das Volk Gottes im Alten Testament zu Gott spricht, sind genau diese Worte. Ist doch alles umsonst. Wir hatten uns das alles ganz anders vorgestellt und jetzt stellen wir fest, ja, die Menschen, die sich gegen Gott stellen, die Verächter, denen geht es wunderbar. Und wir selbst, wir haben das Gefühl, es hat doch irgendwie alles nichts gebracht. Es war alles umsonst. Liebe Geschwister, lasst uns nicht zu urteilen über die Menschen, die so sprechen. Denn ich kann mir vorstellen, dass so manches von diesen Gedanken uns vielleicht gar nicht so fremd ist und uns in unserem Leben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle solche Gedanken gekommen sind. Kann das sein, dass irgendwie alles umsonst war, dass wir vielleicht lange für irgendetwas gebetet haben und irgendwie haben wir das Gefühl, das Gebet ist bei Gott nicht angekommen? Oder auch so dieses Gefühl, dass Menschen, die sich überhaupt nicht an Gott halten, Menschen, die gar nichts haben an Moral, die sich nur um sich selber kümmern, nicht denen, ja, die so ganz anders sind, als Gott uns eigentlich haben wollte, dass genau solche Menschen die sind, denen es manchmal richtig gut geht und die sogar Erfolg haben und die in Wirtschaft, in der Politik bis in höchste Funktionen und Ämter aufsteigen können. Und wir selbst und die Christen und die Guten, wir ringen mit unseren Stimmen so oft gar nicht durch. Ja, ich glaube, so ganz fremd ist uns das nicht, was die Menschen hier sagen. Das Interessante ist nun, wie Gott jetzt reagiert. Denn wisst ihr, wir sollten ja eigentlich erwarten, dass Gott an dieser Stelle nun endgültig der Geduldsfaden mit seinem Volk reißt. Denn wenn wir jetzt das Buch Maleachi lesen, da hat Gott dem Volk eigentlich vorher eigentlich genau erklärt und wirklich ganz im Einzelnen auseinandergesetzt, was in dieser Beziehung eigentlich alles schiefgelaufen war. Und da sagt Gott, es lag doch nicht an mir, meine Liebe, die war immer da gewesen. Aber ihr seid irgendwie vom Weg abgekommen. Ihr wart es doch, nicht die halt eben Unrecht getan haben. Ihr habt euch in eurer Gesellschaft gegen die Schwachen, gegen die Weisen, gegen die Witwen, gegen die Fremdlinge, habt ihr euch nicht so verhalten, wie ihr euch eigentlich verhalten solltet. Eure Priester, die haben gemacht, was sie wollten, aber sie haben nicht mein Wort verkündet. Und vor allen Dingen, in all dem, wie ihr mit mir umgegangen seid, merkt man doch, wie halbherzig das alles war. Ja, ihr habt die Beziehung zu mir nicht abreißen lassen, ihr habt mir eure Opfer gebracht, aber ihr habt mich mit lauter minderwertigem Zeug abgespeist, was ihr sowieso übrig hattet, was ihr sonst sowieso weggeschmissen hättet. Ich war für euch noch irgendwie dabei, aber ihr habt nur so auf das absolute Minimum gemacht, was man irgendwie machen konnte. Und ihr habt mir damit zu verstehen gegeben, dass ich euch eigentlich gar nicht wichtig bin. Das hat Gott vorher im Buch Maleachi seinem Volk gesagt. Und jetzt wäre es doch verständlich, wenn Gott sagt, wenn ihr jetzt sprecht, es ist alles umsonst, ihr seid doch selbst daran schuld, dass das alles so ist. Es lag doch nur an euch, dass nicht alles so geworden ist, wie ich euch das eigentlich machen wollte und wie ich euch das versprochen hatte. Und jetzt sagt Gott, ja, ihr redet hart gegen mich. Das ist ganz schön hart, was ihr da sagt, es ist alles umsonst. Aber lesen wir mal, wie es weitergeht. So redeten die Gottesfürchtigen untereinander. Der Herr merkte auf und hörte es, und es ward vor ihm in ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Das ist nun eine bemerkenswerte Reaktion. Gott sagt genau gerade nicht, ihr seid selbst schuld. Gott sagt, ja, ich habe es gehört. So reden die Gottesfürchtigen. Gott sieht also durch diese Klage und auch durch diese aggressiv vorgetragenen Worte hindurch in das Herz der Menschen und er sieht, ja, eigentlich sind das ja Menschen, die ja mit mir leben wollen. Die verachten mich, sie verehren mich, sie kommen nur im Moment mit ihrem Glauben einfach nicht klar. Er sagt, ich habe das gesehen, ihr seid wirklich gottesfürchtig, ihr seid nicht Ungläubige, ihr seid nicht Abgefallene, ihr seid keine Judasse, die sich aus meiner Gemeinschaft entfernt haben und mit mir nichts mehr zu tun haben wollen. Ihr wollt eigentlich, Nur, ihr habt offensichtlich große Schwierigkeiten, mit dieser Krise umzugehen. Und jetzt sagt Gott etwas ganz Bemerkenswertes. Ich höre das. Und das, was ihr mir gesagt habt, das schreibe ich mir in ein Gedenkbuch. Ich schreibe mir das auf. Und das ist nun wirklich bemerkenswert. Gott sagt seinem Volk also, diese harte Anklage, die ihr da vorbringt, ich habe sie gehört und ich nehme sie unglaublich ernst und ich schreibe mir das auf, ich werde darauf zurückkommen, ich registriere das, ich habe mir das gemerkt. Wisst ihr, Gott braucht natürlich kein Gedenkbuch, Gott braucht keinen Knoten im Taschentuch, aber dieses Wort von dem Gedenkbuch soll den Menschen also sagen, ihre Klage ist bei Gott angekommen, selbst wenn sie im Moment den Eindruck haben, als wenn Gott sie nicht hört. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Gott möchte natürlich, dass wir ihm unser Lob bringen, unsere Anbetung bringen, unseren Dank bringen. Gott möchte auch unsere Fürbitte. Aber Gott möchte auch genauso, dass wir vor ihm aussprechen, wenn wir in unserem Glauben einmal nicht wirklich klarkommen und wenn wir wirklich Schwierigkeiten haben, das alles übereinander zu bringen. Das sehen wir an so vielen Stellen in der Bibel. Ich glaube, am deutlichsten im Buch Hiob, nicht, wo Gott ja geradezu angeklagt wird von Hiob. Und Gott sagt an keiner Stelle, das ist falsch, so mit mir zu reden, so könnt ihr nicht mit mir reden. Nein, Gott möchte das. Gott sieht sowieso in unser Herz hinein. Wir können ihm gar nichts vormachen. Gott möchte also, dass wir auch vor ihm ganz ehrlich sind und ihm sozusagen genau das sagen, was wir gerade denken. Das ist das Einzige, dass Gott das heilen kann, sozusagen, was da gerade in uns los ist. Und so sagt Gott, nicht, ich habe das in ein Gedenkbuch geschrieben, es ist bei mir angekommen, so ernst, so wichtig ist das, selbst wenn eure Worte, die ihr mir da sagt, so völlig falsch klingen und so hart gegenüber mir klingen. Gott möchte, dass wir ehrlich sind vor ihm und ihm auch diese Dinge ausbreiten. Und dann geht es weiter, dann verspricht Gott seinem Volk etwas. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, am den Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Dann sollt ihr wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es wird kommen, der Tag, der brennen soll wie ein Ofen, dann werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden. An dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr Zebaoth. Gott macht seinem Volk hier ein Versprechen. Er sagt, ja, ich habe das gehört, wie es euch geht. Ich sehe eure Lage. Und ich verspreche euch eines, ich werde das ändern. Und es wird ein Tag kommen, da wird das für alle offensichtlich sein, was das für ein Unterschied ist, ob man mit mir gelebt hat oder gegen mich. Und dieser Tag, nicht, der wird großartig sein. Und dieser Tag, der wird kommen. Und Gott sagt an dieser Stelle noch nicht so genau, wann das sein wird, wie das sein wird. Den Menschen zur Zeit Maleachis bleibt hier zunächst einmal nichts weiter, als das einfach zu glauben und Gott darauf zu vertrauen. Aber Gott wirbt um das Vertrauen der Menschen und er tut das mit ganz starken Bildern. Wir haben das ja gerade hier gehört. Ich werde mich eurer erbarmen, wie sich ein Mann seines Sohnes erbarmt. Wie ein Vater, der ein Kind, der es irgendwie auf Abwägen geraten ist, wieder in seine Obhut zurücknimmt, so wie Jesus das uns so eindrucksvoll erzählt hat in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Das kündigt Gott an, ich werde euch wieder wie ein Vater wieder aufnehmen. Ja, und dann kommen hier diese wunderschönen Bilder, nicht, dass euch aufgehen soll diese Sonne der Gerechtigkeit, so wie aus der Nacht und Dunkelheit, wie das ein Sonnenaufgang dann eben Finsternis und Kälte vertreibt, genauso wird euch diese Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihr werdet Heil unter ihren Flügeln finden, ihr werdet Schutz haben und ihr werdet Heil drin finden, alles wird wieder gut. Und dann kommt ein Bild, das mag ich besonders, weil das einfach so ungewöhnlich ist und doch so vielsagend ist. Nicht? Gott sagt, ihr sollt herausgehen und ihr sollt springen wie die Mastkälber. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, wie das so ist, wenn Kälber nach einem langen Winter im Stall zum ersten Mal auf die Weide dürfen. Während des ganzen Winters im Stall, vielleicht waren sie da schon geboren worden und haben noch niemals sozusagen das Freie gesehen. In dem Stall schlechte Luft, alles ist irgendwie dumpf, das Essen ist irgendwie nur, ja, schmeckt auch nicht so richtig, keine frische Luft, es ist enge. Und dann, wenn diese Tiere dann ins Freie kommen, genau solch eine Erfahrung wird das für euch sein. Und da ich mir vorstellen kann, dass viele das noch nie von euch gesehen haben, wie das aussieht, spielen wir euch jetzt mal ein kleines Video vor, wo ihr das sehen könnt, wie das ist, wenn tatsächlich solche Tiere nach einem Winter im Stall auf die Weide dürfen. Ja, seht ihr, das ist sozusagen, wenn man aus dem Stall ins Freie kommt, in das richtige Leben, nicht in dieses künstliche Leben im Stall, sondern in die Natur, da wo frische Luft, wo frische Nahrung ist, wo wieder Licht ist, wo Helligkeit ist. Und ihr seht sozusagen, dass nicht nur die Kälber gesprungen sind, sondern sogar die alten Tiere, denen man das gar nicht mehr zutrauen möchte. Und genau so, sagt Gott, wird es euch gehen. Ihr werdet so springen wie die Mastkälber. Wie gesagt, bis dahin ist das alles noch, sagen wir mal, Ankündigung und noch nicht so richtig konkret. Aber jetzt geht Gott noch einen Schritt weiter und sagt seinem Volk noch etwas darüber hinaus. Nämlich, er gibt ihnen so eine erste Idee, was da genau passieren wird. Und da sagt Gott, ich lese euch das auch noch mal vor, dann ab Vers 22, und das sind jetzt wirklich die letzten Verse des Alten Testaments. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Gott kündigt also an, ich werde jemanden schicken. Ich werde jemanden besonderen schicken, den Propheten Elia. Ein Mann, der mit ganz besonderer Vollmacht von Gott ausgestattet war. Und sagt, und den werde ich schicken und wenn der kommt, dann beginnt diese Zeit des Heils, die ich euch angekündigt habe. Wenn ihr vorhin bei der Schriftlesung gut zugehört habt, dann werdet ihr wahrscheinlich gehört haben, dass das, was der Engel Gabriel dem Zacharias im Tempel ansagt, sondern halt wörtliche Zitate sind hier aus diesen letzten Versen des Buches Maleachi. Gott sagt, dieses Kind, was da kommen wird, das ist genau der, der da kommen wird im Geist und in der Kraft des Elia. Es ist nicht Elia selbst, der jetzt irgendwie wiedergeboren wäre, aber der wird jemand kommen, der genau diese Funktion übernehmen wird, die Gott hier angekündigt hat. Und es wird so sein, nicht, dass dieser dieses Kind genau das tun wird, nämlich er wird Beziehungen heilen, er wird das Herz der Väter wiederkehren zu seinen Söhnen. Gott wird jemanden schicken, der die Beziehung in seinem Volk und die Beziehung mit ihm wieder heilen wird. Und wir wissen aus dem Neuen Testament ja nicht, dass sozusagen diese Verheißung immer verstanden wurde, dass hier Johannes der Täufer gemeint ist, nicht den der Engel mit genau diesen Worten angekündigt hat. Und Jesus hat ja Johannes den Täufer ja auch selber als diesen wiedergekommenen Elia bezeichnet, der hier im Propheten Malachi angekündigt war. Und jetzt lernen wir noch eines, nämlich, dass Gott nicht nur seine Verheißung wahrmacht, dass Gott einen neuen Elia schicken wird, sondern Gott geht noch einen riesigen Schritt weiter und tut etwas, was hier noch überhaupt keiner ahnen konnte. Dieser neue Elia, dieser Johannes der Täufer, er ist seinerseits nur der Vorläufer von einem Größeren. Gott selbst wird kommen und Gott selbst wird in diese Welt hineinkommen. Das ist zu diesem Zeitpunkt hier für die Menschen noch nicht erkennbar. Gott erfüllt seine Verheißung nicht nur, er tut sogar unendlich viel mehr, als alle Menschen damals von ihm erwarten konnten. Wenn ihr auf die Schriftlesung vorhin sorgfältig gehört habt und das vergleicht hier mit den Worten des Maleachi, dann werdet ihr auch eine interessante Feststellung machen. Und das ist durchaus etwas, was wir an vielen Stellen beobachten, wo das Alte Testament im Neuen Testament zitiert wird. Bei Maleachi hat diese Ankündigung des Heils noch immer so einen gewissen, wie ich mal sagen, drohenden Unterton dabei. Dass ich nicht komme und das Erdreich in den Bann schlage, sagt Gott. Der Tag des Herrn, der wird brennen wie ein Ofen. Ja, und diese Teile aus diesem Buch Maleachi, das sind genau die Teile, die der Engel nicht zitiert. Bei der Ankündigung des Engels ist nur Verheißung, da ist nur Versprechen, da ist Gnadenzusage. Und diese Worte des Gerichts fehlen interessanterweise. Und wie gesagt, das ist nicht nur hier so, das können wir an anderen Stellen genauso sehen. Und jetzt die Frage ist, wie haben wir das zu deuten? Heißt das, dass das Neue Testament uns möglicherweise sozusagen von dem richtenden, strafenden Gott irgendwie diese dunkle Seite einfach verschweigt und dass wir uns hier nur die Rosinen rauspicken? Ich glaube, das wäre eine falsche Interpretation. Und es gibt eine Interpretation, die ist noch viel falscher. Das ist nämlich die, dass man sagt, ja, Altes Testament, das ist ja alles jetzt irgendwie jüdisch und da gab es ja noch diesen richtenden, strafenden Gott und diese Werkgerechtigkeit und jetzt sind wir ja darüber hinaus und wir sind jetzt ja, wir haben jetzt ja verstanden, wie Gott wirklich ist und das Judentum, das können wir mal vergessen. Nein, ich glaube, das ist die falscheste Vorstellung, die wir hier nur haben können. Ich glaube, es ist ganz anders und eigentlich ist es ja offensichtlich. Das Gericht, das Gott ja im Alten Testament ankündigt, hat er ja tatsächlich umgesetzt. Nur das, was damals keiner ahnte, ist, Gott zieht dieses Gericht selbst auf sich. Jesus kommt in diese Welt hinein, nicht nur um uns zu lehren und uns zu sagen, wie wir eigentlich leben sollten, sondern Jesus kommt, um uns zu erlösen. Und das ganze Gericht, was eigentlich wir Menschen uns verdient hätten, das zieht Gott tatsächlich auf sich. Und deshalb ist es so, dass in diesen Verheißungen, die wir im Neuen Testament lesen, von Gnade, von Versprechung, von Heil die Rede ist. Und das Gericht, das hat Gott auf sich selber gezogen, für die Menschen, die das einfach nur im Glauben für sich beanspruchen. Dieser Text aus dem Alten Testament, den wir gehört haben, ist also ein Scharnier, das uns aus dem Alten Testament direkt ins Neue Testament hinübernimmt. Und es ist jetzt spannend für uns, auch mal einen Blick zu werfen auf die andere Seite des Scharniers, auf das Neue Testament, wie das losgeht. Denn wenn wir von Maleachi aus eine Seite umblättern, dann landen wir ja am Beginn des Neuen Testaments im Matthäusevangelium. Und das Matthäusevangelium hat seinerseits so ein Scharnier am Anfang zum Alten Testament, denn es beginnt ganz ungewöhnlich mit dem Stammbaum Jesu. Und da tauchen in diesem Stammbaum Jesu viele Menschen und Gestalten aus dem Alten Testament wieder auf, die uns vertraut sind, die uns auf den ganzen vielen Seiten zuvor begegnet sind. Es geht los mit Abraham und dann folgen 42 weitere Generationen bis hin zu Jesus. Und das hat doch nur eines zu bedeuten. Es war tatsächlich nicht umsonst, all das ganze Hoffen und Glauben und Lieben dieser 42 Generationen, dieses Warten auf Gott, es war nicht umsonst, denn es führt uns alles genau zu die Stelle, wo Gott sein Heil vollendet, nämlich in dem Kommen Jesu Christi. Und wenn wir uns diese Liste der Menschen anschauen, sozusagen, die wir da im Matthäus-Stammbaum finden, wie gesagt, das könnt ihr gerne mal tun, das ist wirklich spannend, da werdet ihr auch viele Namen finden von Menschen, die in Schuld geraten sind, Menschen, die versagt haben, aber auch das die Verfehlung dieser ganzen 42 Generationen können Gott nicht daran hindern, dass er mit seinem Heil zu seinem Ziel kommt. Und das ist das, was uns diese beiden Scharniertexte sozusagen dann sagen. Gott verspricht etwas, es ist nicht alles umsonst. Und im Neuen Testament bei Matthäus sehen wir dann, ja, genau so ist es gekommen. Es war wirklich nicht alles umsonst. Es hatte alles seinen Sinn und es läuft alles auf Jesus Christus zu. Liebe Geschwister, das ist also, was wir mitnehmen können. Die Menschen damals zur Zeit Maleachis, für die blieb erstmal nur warten. Wie gesagt, 400 Jahre wird es dauern, bis der Engel auftritt und Johannes den Täufer ankündigt. Wir heute sind einen ganzen Schritt weiter. Und lasst mich das sozusagen zum Schluss noch sagen, noch ein Gedanke. Ja, wir sind wirklich einen großen Schritt weiter als die Menschen zur Zeit Maleachis, denn bei ihnen war das so, dass sie erstmal nur diese Verheißung hatten. Um in diesem Bild mit den Mastkälbern und den Rindern im Stall zu bleiben, die Menschen waren sozusagen noch im Stall und sie bekommen das Versprechen, ja, der Frühling wird kommen und dann werdet ihr wieder nach draußen dürfen und dann werdet ihr Freudensprünge machen. Und das ist alles wahr und daran konnten sich die Menschen festhalten. Bei uns ist es ein bisschen anders oder nicht nur ein bisschen, sogar ganz entscheidend anders. Auch wir warten ja noch auf die Vollendung. Auch für uns ist die Zeit noch nicht da, wo Gott dieses Leid und alle Tränen alles abwischen wird und wo alles schon so ist, wie Gott es haben wollte. Auch wir leben ja noch im Diesseits und im Hier und Jetzt. Aber eines ist anders. Nämlich Jesus ist gekommen und mit ihm hat dieses neue Leben, dieses ewige Leben tatsächlich schon begonnen. Um in diesem Bild, das ihr vorhin in dem Video gesehen habt, zu bleiben, wir stehen nicht mehr im Stall, wir stehen schon an der Tür, die nach draußen führt. Und es ist schon so, nicht, dass sozusagen dadurch, dass Jesus schon da ist und wir in unser Leben ihn real erfahren können, dass etwas von diesem ewigen Leben jetzt schon für uns erkennbar und spürbar wird. Nicht, da ist schon diese frische Luft, die von draußen reinkommt, das ist nicht mehr nur die Luft aus dem Stall. Wir sehen schon das Licht, wir sehen schon die Natur, wir sehen es vielleicht noch undeutlich, weil der Weg uns noch verstellt ist und der Blick, aber es ist tatsächlich schon zu spüren. Und das Neue Testament geht sogar noch weiter, es sagt, ja, die Tür ist schon aufgegangen und der Erste ist schon draußen. Und dieser Erste ist Jesus, der heute schon in diesem ewigen Leben ist, das auf uns wartet. Und so dürfen wir aus diesem Text heute mitnehmen, ja, auch wir sind noch in einer Zeit des Wartens, aber wir stehen schon an der Tür und das Neue, das hat tatsächlich schon begonnen. Und so wird auch dieser Tag ganz für uns kommen, an dem wir springen werden wie die Mastkälber. Amen.